Wirtschaft im Dreivierteltakt, ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH.
Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft im Dreivierteltakt. Es begrüßt Sie Doris Dobida. Unser heutiger Begriff des Tages ist im Bereich Innovation kaum mehr wegzudenken. AI, künstliche Intelligenz, ist fast überall drin heutzutage, aber ist wahrscheinlich eine Frage der Definition. Aber bevor wir da jetzt gleich in medias res gehen, darf ich zunächst einmal unseren Gast begrüßen, Clemens Wasner, Founder und CEO von Enlight AI und auch Gründer des Vereins AI Austria, eines Think Tanks. Hallo, herzlich willkommen, Clemens Wasner.
Grüß Gott, Frau Dobida. Danke für die Einladung.
Ich stelle gleich zu Beginn mal eine sehr provokante Frage. Ist Österreich ein AI-Land?
Puh, das ist natürlich immer eine Definitionssache.
Genau, aber das ist immer bei der Definition.
Das ist gleichzeitig auch keine besonders intelligente Antwort. Naja, doch. Also wenn man jetzt einmal ganz zurückgeht auf Gödel und das Unvollständigkeitstheorem, so wird auch in der frühen AI-Forschung, damit meine ich jetzt die 50er und 60er, aber auch heute immer wieder auf Gödel verwiesen, dass das jetzt einmal rein von der Gedankenwelt her einer der Ausgangspunkte für künstliche Intelligenz ist, so wie es heute gelebt wird. Da lässt sich durchaus eine historische Parallele zu Sigmund Freud zum Beispiel zählen und der Psychoanalyse, also wo auch wirklich ein neues Feld begründet wurde oder ein neuer gedanklicher Zugang. Aber gut, das ist jetzt so sehr, sagen wir mal, sehr typischer österreichischer Zugang.
Mir war nicht bewusst, dass schon in den 50er und 60er Jahren in Richtung AI zumindest gedacht worden ist.
Also der Begriff ist 1955 entstanden und 1956 gab es die erste Arbeitsgruppe dazu, die sogenannte Darth Mouse Group. Was daran interessant ist, künstliche Intelligenz war immer schon ein Schnittstellenthema. Ich meine, damals hat es die Informatik vor allem an die heutigen Klischees, die man denkt, gar nicht gegeben. Also das war eigentlich immer an der Schnittstelle von Neurowissenschaften, Physik, Mathematik, natürlich Computer Science auch, Statistik und so weiter. Es war immer ein Schnittstellenthema. Und die Zugänge haben sich natürlich immer dazu geändert. Also das, was damals als KI bezeichnet worden ist, es hat viele tote Sackgassen gegeben, sagen wir so. Aber das ist vielleicht auch ein guter Punkt, um das nochmal aufzugreifen, ist Österreich ein KI-Land. Wir haben mit dem ÖFAI an der Freiung eine der ältesten unabhängigen KI-Forschungseinrichtungen in Europa. Das ÖFAI ist 1984 von Robert Trappel gegründet worden. Wenn es jetzt an die angewandte Forschung geht, so haben wir bereits Ende der 90er mit dem NoCenter Graz eines der ersten Zentren für angewandte KI-Forschung. Das hat damals natürlich noch Big Data und was weiß ich, weil es alles geheißen, aber die Methoden, die drinnen stecken, sind im Prinzip Machine Learning. Und das ist, wie man in Amerika so schön sagt, very far ahead of the curve. Also das ist schon unglaublich, dass dort jemand vor 25 Jahren einen Antrag geschrieben hat, weil das dauerte natürlich ein paar Jahre. Ansonsten, gut, das sind jetzt so die historischen Beispiele, aber was sonst?
Aber ich glaube, das sind lauter Sachen, die man in der Öffentlichkeit wahrscheinlich viel zu wenig weiß. Genauso wie es Firmen gibt, von denen wahrscheinlich die meisten Leute nicht wissen, dass sie in Österreich sitzen. Also es gibt, soweit ich eine Ahnung habe, doch einige Hidden Champions in Österreich.
Ja, was den Zugang betrifft, da würde jetzt Österreich nicht einmal eine Sonderrolle sehen. Ich glaube, dass das in der Dachregion extrem stark ausgeprägt ist. Also Österreich, Deutschland, Schweiz. Warum dem so ist, kann man mutmaßen, aber ich habe ja diverseste Vorträge gehabt im Laufe der letzten Jahre und es fällt auf, also ich habe dort öfters so Folien drinnen, wo ich ein paar Bilder zeige von bekannten Wissenschaftlern und Erfindern und Sigmund Freud kennt jeder. Josef Ressel ist auch so ein Fall, der war sogar, ich weiß nicht, war der nicht auf dem Geldschein einmal drauf oder Karl Ritter von Geger. Das sind halt Personen, die kennt man sofort, oder Erwin Schrödinger. Sobald sich das Ganze in den vermeintlichen IT-Bereich wandelt, sind die Leute komplett blank. Also wenn ich hier einen Sepp Hochreiter zeige oder einen Robert Trappel, der zeigt normalerweise eine Person von 200 auf, die jetzt sagt, die Person
kenne ich. Da bin ich jetzt überrascht, weil ich immer dachte, der Hochreiter kennt man schon. Trappel, muss ich sagen, hätte es geklingelt bei mir, aber wenn Sie mir jetzt noch Details fragen, stehe ich auch an, ganz ehrlich.
Und dasselbe ist aber lustigerweise in Deutschland auch. Also Deutschland hat mit Sebastian Thrun einen der Begründer vom autonomen Fahren. Also der hat in die Vor 15 Jahren hat er die DARPA Challenge gewonnen, wo es darum geht, dass ein Auto autonom durch die Wüste in Nevada fahren kann. Und die waren das erste Winning-Team, wo wirklich ein KI-System gut genug war, zu sehen, wo sind Hindernisse und komplett ohne menschliches Zutun fährt. Er hat dann jahrelang bei Google die Sparte für autonomes Fahren geleitet, ist Multimillionär und hat jetzt seine eigene Firma im Bereich Weiterbildung. Der Mensch ist extrem bekannt in den USA. In Deutschland ist das eine Schulterzuckung, wenn man von Bauer Deutsch spricht. Also ich glaube, dass wir in Europa oder in der Dachregion ein Sichtbarkeitsproblem haben, was IT-Themen betrifft, beziehungsweise dass wir die nicht so stark als Forschung auffassen, wie das zum Beispiel bei der Physik der Fall ist. Also
woran liegt das oder wie können wir das ändern?
Ich glaube, es hängt auch sehr viel mit dem öffentlichen Diskurs zusammen, der natürlich auch immer historisch geprägt ist. Also wenn ich in jüngster Zeit an das bekannteste Forscherbeispiel denke, ist das sicher der Herr Zeilinger. Zeilinger, Teleportation, Quantenforschung. Es ist unter Anführungszeichen leichter für so jemanden auf Resonanz zu stoßen in ein Land, das sich als große Physikernation sieht. Stichwort Schrödinger, Stichwort Alpbach. Dort jetzt mit einem neuen Feld sich zu platzieren, funktioniert meistens nur dann, wenn auch das Grundinteresse auf medialer Seite gegeben ist und in erweiterter Folge natürlich auf gesellschaftlicher Seite. Also ich kann mich noch gut erinnern, als wir mit AI Austria gestartet sind, hat mir ein Redakteur von, gut, ich sage jetzt nicht das Medium, sage mal von einer Handvoll Qualitätsmedien in Österreich, selbsternannten.
So viele gibt es nicht.
Ja, gesagt, ja, AI ist schon interessant, aber wir schreiben nur drüber, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, weil wir würden es jetzt weder bei Wirtschaft einordnen noch bei Technik und das Interesse wird nicht als groß genug angesehen.
Ja gut, das ist aber ganz normal, only bad news are good news, also das ist einfach so ein journalistischer Grundsatz. Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, heißt das eigentlich, wir müssen unser Selbstvertrauen aufbauen, also so quasi self-fulfilling prophecy oder Henne-Ei-Problem, dass wir wirklich auch zur AI-Nation werden.
Ja, also das Absurde daran ist ja, dass man was ist eine AI-Nation? Also tun wir mal die two big elephants out of the room. Natürlich Österreich ist nicht die USA und Österreich ist auch ganz sicher nicht China, wo man im Laufe von 10 Jahren über 300 Milliarden Dollar investiert. No way. Aber wenn wir uns jetzt mit ähnlich großen Nationen vergleichen, muss man schon sagen, dass es in Österreich eine extrem große Grundgesamtheit an Einrichtungen gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen. Also ich denke jetzt zum Beispiel an diese AI-Landscape, die wir einmal pro Jahr herausgeben. Wir haben dort mittlerweile 300 Institutionen. Also das können jetzt Startups sein, KMUs, es können größere Unternehmen sein, die sich sehr stark mit dem Thema beschäftigen, wie zum Beispiel eine AVL, die autonome Erprobungsträger auf der Straße hat, bis hin zu Universitäten, die in unterschiedlichster Ausprägung Weiterbildungsangebote haben. Also das kann jetzt quasi das Wochenendseminar zum Drohnenprogrammieren bis hin zum AI-Master auf der JKU sein. Und auch im Forschungsbereich Spezialisierungen und sogar im Bereich der Spitzenforschung. Der vorhin angesprochene Sepp Hochreiter, der meistzitierte Mensch, also der meistzitierte AI-Forscher, der sitzt in Österreich. Und ja, um das Ganze auch ein bisschen realistisch einzuordnen, weil natürlich selbst verfällt man sehr leicht in diesen, sage ich mal, Sportübertragungsmodus, dass alles gut ist und Austria number one. Es gibt auch genug internationale Studien, wie zum Beispiel von MMC Ventures, das ist ein britischer Venture Capital Fonds, die genauer reingeschaut haben, quasi normalisiert per capita, wo stehen die einzelnen Nationen, und da ist bei Österreich auch in mehrerlei Hinsicht rausgekommen, dass wir unter die Top 5 in der EU einzuordnen sind. Also wie gesagt, es ist nicht so, dass man dort jetzt was Neues nach Österreich bringt. Wir haben diese Historie immer schon gehabt, nur man identifiziert sich damit aus mir unerfindlichen Gründen sehr schwer.
Also Top 5 klingt ja eigentlich recht gut. Ist jetzt auch wieder die Frage, woran gemessen oder eben in der Relation zu den Größen. Ich sage ja immer, bei Deutschland der Größenvergleich 1 zu 10 in etwa. Mit USA will ich mich oder China will ich mich gar nicht vergleichen. Das können wir nicht hochrechnen, schlecht. Aber Nummer 5 würde ich sagen, ist schon was.
Ganz genau. Also wonach wird das gemessen? Das ist einerseits so die Anzahl an Startups, die jetzt wirklich selbst auch KI Systeme entwickeln und nicht nur vorgefertigte Systeme verwenden und kombinieren. Und dann gibt es dort noch eine sehr interessante Metrik drin, die misst den Anteil an sogenannte Deep Tech Startups. Damit ist jetzt gemeint, ich muss in dem Thema dermaßen tief drinnen sein, das wären jetzt so typischerweise Absolventen von Hochreiter zum Beispiel oder dem JKU AI Lab in Linz, die eigene neuronale Netzwerkarchitekturen machen. Und auch hier sieht man, dass Österreich auf Top 5 Level mitspielt.
Das ist jetzt der Forschungsbereich. Wie schaut es aus bei den Firmen, bei den Unternehmen? Sie haben die Startups angesprochen.
Ja, die Startups sind ja auch drinnen. Also es bezieht sich ja auf Startups. Man schaut einerseits Anzahl Startups per Capita normalisiert und dann innerhalb von den Startups, wie viele von denen sind jetzt wirklich forschungsgetrieben? Da steckt jetzt natürlich dahinter der Gedanke, dass dort eigene IP entwickelt wird, dass es vielleicht Schutzrechte darauf geben kann, aber in erster Linie, dass es sehr schwer kopierbar ist. Und da ist der Anteil auch unter die Top 5. Also quasi viele Startups, die hier gestartet werden, da steckt auch jetzt aus Forschungssicht genug Gehalt dahinter, dass man sagen kann, da entsteht ein neues Unternehmen, das auch jetzt längere Zeit wahrscheinlich überlebensfähig ist, rein von der IP-Perspektive gesehen.
Wir haben schon angesprochen, es gibt die großen internationalen Firmen, USA und so weiter. Da gibt es ja auch den einen oder anderen Connex zu Österreich, den vielleicht viele nicht kennen.
Das stimmt. Also für alle von Ihnen, diejenigen, die jetzt zuhören, das sind zukünftige Millionen-Show-Fragen. Also ganz gute Ohrenspitzen. Amazon hat eines von einer Handvoll Forschungszentren im Bereich Drohnennavigation in Graz. Da wird erforscht, wie Drohnen jetzt in diese großen Lagerhäuser selbstständig fliegen können und vor allem, dass sie selbstständig Gefahren erkennen können. Also zum Beispiel, dass man nicht in eine andere Drohne reinkracht oder weil jetzt eine große Palette irgendwo steht, die vor 2 Minuten noch nicht dort gestanden ist. Das wird alles in Graz erforscht. Ja, ich muss, glaube ich, für die meisten Hörerinnen und Hörer nicht dazu sagen, wie selektiv Amazon bei der Auswahl von solchen Standorten ist und dass das in Österreich passiert, das ist schon bemerkenswert. Das ist das lachende Auge. Mit dem weinenden Auge muss man dazu sagen, dass dort natürlich telefonbuchdicke Geheimhaltungsvereinbarungen dahinter stecken. Das heißt, es wird sehr schwierig, jemanden von dort jemals auf eine Bühne oder für ein Interview zu bekommen, wo der mehr sagen darf, als dass es Amazon in Graz gibt. Haben wir schon x-mal versucht, aber die sind schon seit 2016 dort.
Habe ich auch versucht, ja. Ich bin genauso gescheitert.
Nein, das ist schwierig. Ansonsten, wir haben Facebook AI Research hat auch mittlerweile eine, durch Merchant Acquisition der Niederlassung, ebenfalls in Graz. Und zwar ist es hervorgegangen, dass die Firma Mapillary, die sind ursprünglich aus Schweden, glaube ich, oder Finnland.
Ja. Was Nordisches.
Was Nordisches, genau. Herbert Prohaska würde sagen, na Donny Polster würde sagen, egal, Hauptsache Spanien. Aber dass man...
Alles andere ist primär.
Genau. Die haben für Mobile Mapping einen Forschungsstandort in Graz. Und wie kann man sich das Ganze vorstellen? Es ist eigentlich jetzt eine ähnliche Kompetenz, die auch bei Amazon gefragt ist. Das Zauberwort dort heißt Sensor Fusion, das sich aus der Kombination von unterschiedlichsten Sensordaten, zum Beispiel Kamera, Sound oder auch LiDAR, sehr akkurate Karten erstelle. Und im Fall von Facebook geht es darum, wenn jetzt die nächste Welle von Consumer Electronic, die kommen wird, ist Augmented Reality Glasses. Und damit diese Augmented Reality Glasses mit ihren Kamerasystemen auch Kartenmaterial erstellen können, vor allem Indoors, dort kommt dann Mapillary zum Einsatz.
Mhm. Und für welchen Einsatzbereich kann man sich das vorstellen? Eher in der Industrie oder für Private?
Also dort und auch bei Google geht die Richtung ganz klar, dass man in Zukunft nicht mehr darauf angewiesen ist, dass jetzt Autos durch die Stadt fahren und Google Street View machen oder Apple Maps, sondern dass das Mapping in Zukunft mit günstigerer Hardware direkt von denjenigen passiert, die durch die Stadt spazieren. Also ich bin ein Brillenträger, bei mir würde das jetzt zum Beispiel gut passen. Wenn ich dort in einer Erklärung einwillige und natürlich wenn diese Unternehmen bis dahin die Zulassung haben, dann ist das Ziel schon, dass im Prinzip Personen, die durch Städte und Gebäude spazieren, ein 3D-Abbild von der Welt erstellen.
Ja, ich habe das auch gelesen von Taxis, die durch die Stadt fahren und Aufnahmen machen. Da ging es aber, soweit ich mich erinnern kann, um Realtime-Parkplatzsuche. Also wo ist eine Parklücke frei? Mhm. Das wird quasi in Echtzeit übermittelt durch Aufnahmen, die von Taxis gemacht werden. Aber ich weiß nicht mehr, welche Firma das war, kann ich mich erinnern.
Ich finde den Zugang auch interessant, weil die ursprüngliche Mission von Google war ja so sinngemäß make the world information accessible, also quasi, dass er alles suchen kann, Webseiten, Bücher, Bilder, Videos. Dann ist Maps dazugekommen. Maps war ursprünglich dem Weg, also von A nach B zu finden. Aber das ganze Mapping-Geschäft hat sich vor allem mit dem Aufkommen von Smartphones eigentlich zu einem Places-Geschäft geändert. Also die meisten Personen heutzutage suchen nicht mehr, wie komme ich von A nach B. Das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Anwendungsfall, aber es ist bei weitem nicht mehr die Mehrheit. Die meisten Leute suchen, wo ist eine Pizzeria in der Nähe oder, wenn wir gerade gegenüber von der Oper sitzen, wo gibt es Theaterkarten. Mhm. Und als Konsequenz dessen, und wenn man jetzt in die Richtung Augmented Reality denkt, hat Facebook zum Beispiel gesagt, ihr Ziel ist es, jedes Objekt auf der Erde zu, also every man-made object zu tracken und zu lokalisieren. Und das geht nur, wenn ich Augmented Reality Glasses habe, weil ich zu sehr vielen Punkten gar nicht hinkomme mit einem Auto. Man denkt jetzt an Stonehenge, man denkt an das Innere von diesen Terrakotta-Krieger in Xi'an und so weiter. Mhm. Und in die Richtung ziehen jetzt alle. Aber genau, das ist jetzt schon ein sehr weiter Ausgriff, aber letztendlich ist das der Aktivität. Ich würde jetzt gerne das sagen, Trend. Das ist einfach die Basisarbeit, die jetzt gerade durchgeführt wird von den üblichen verdächtigen Internetkonzernen, damit wir dann in 4-5 Jahren, wenn Augmented Reality Glasses ein bisschen stärker verfügbar sind, sofort vernünftige Daten haben, auf denen Services angeboten werden können. Aber nachdem Ihre Frage war, ob das jetzt eher B2C oder B2B ist, in dem geschilderten Fall mit Places ist es ein B2C-Geschäft nach wie vor. Wenn wir jetzt aber in die Richtung B2B gehen, dort spielt sich das meiste heutzutage noch um HoloLens, also Microsoft HoloLens, ja, ähnliche Produkte ab. Das geht ganz viel in die Richtung Außendienstarbeit, Inspektionen von Gebäuden, Wartung und so weiter. Das wird auch nach wie vor in einem ähnlichen Konstrukt passieren. Also quasi, ich habe einen großen B2B-Softwareanbieter, eventuell aus derselben Hand auch noch die Hardware, muss aber nicht unbedingt sein. Und dass dann darauf basierend jetzt die B2B-Produkte gebaut werden.
Spannend.
Und letzter Punkt vielleicht dazu, nachdem Augmented Reality nämlich eh schon so oft gefallen ist und Facebook und Mapillary, auch der amerikanische Konzern Snap Incorporated, also am bekanntesten für die Kommunikations-App Snapchat, setzt ja auch ganz stark auf Augmented Reality und die haben ihr AR-Team auch in Wien sitzen. Also, sorry, in Wien und in weiterer Folge in Österreich. Das ist sehr dezentral aufgestellt. Das, das unter Anführungszeichen Headquarter ist in Wien.
Das wäre jetzt immer nächste Frage gewesen, von so ein bisschen die Regionen. Also wir haben gehört, Graz ist ganz wichtig, Sepp Hochreiter sitzt in Linz. Mhm. Wien, sind da so die Hotspots der AI-Landscape?
Ja. Also ich erinnere mich da sehr gern an einen Termin, den ich vor 3 Jahren hier bei Ihnen im Haus gehabt habe. Und zwar war da eine japanische Delegation zu Besuch aus dem Automobilbereich. Das war so, glaube ich, hauptsächlich Journalisten, bin mir nicht sicher, wie viele Wirtschaftstreibende dabei waren. Und ein Kollege von Ihnen, der Chef, Name leider entfallen, zeigt eine Folie mit dem Forschungsausgaben je Bruttoprovinzprodukt. Das waren so Prozentsätze. Damals war es noch so, dass die Steiermark mit 5,2% sogar Spitzenreiter innerhalb der OECD war.
Ja.
Und Oberösterreich war über 3%. Ich glaube, Wien war in derselben Statistik leicht unter 3%. Das muss man natürlich sagen, über die Jahre, sowas hat immer plus minus 0,4%, ist mir jetzt so aufgefallen. Also das schwankt immer leicht. Aber ich habe damals diese Grafik gesehen und mir gedacht, boah, das wäre doch total interessant, das jetzt so zu mappen, inwieweit die Forschungsausgaben korrelieren mit KI-Unternehmen und Einrichtungen. Und deshalb haben wir seit letztem Jahr jetzt auch die ganzen KI- und Startups geografisch gemappt und siehe da, es ist wirklich deckungsgleich mit der APA-Statistik zu Forschungsausgaben im Bundesland. Der Ausreißer ist definitiv Wien. Also Wien hat überproportional viel, was aber einfach dem Umstand geschuldet ist, dass Unternehmen aus Niederösterreich bzw. Burgenland sich auch in Wien ansiedeln.
Ja, das ist was wir in der Betriebsansiedlung natürlich auch häufig erleben, den Wasserkopf Wien. Da ist halt schon viel und da kommt auch viel dazu. Wenngleich Wien auch langsam aus den Nähten platzt und dann der Speckgürtel rundherum in Niederösterreich auch sehr, sehr gefragt ist. Aber Wien geht auch in Sachen künstlicher Intelligenz, habe ich verstanden, einen eigenen Weg oder versucht es ein bisschen voranzutreiben.
Ja, also es gibt da unterschiedliche Herangehensweisen, wie man sich dem Thema nähern kann. Wenn man jetzt einmal rein die Firmen ansieht, so ist in der Steiermark, beziehungsweise vor allem im Automobilcluster Graz, sehr viel angesiedelt, was jetzt mit Manufacturing zu tun hat. Das muss jetzt gar nicht so stark in die Richtung Automobil, also Automotive gehen, aber es ist zunächst extrem viel mit Manufacturing. Wenn es an Oberösterreich geht, dort wiederum Linz und eigentlich auch das Softwarekompetenzcenter Hagenberg, weil es ist auch sehr, sehr gut. Man findet in Oberösterreich, finde ich, noch am ehesten diese klassischen AI-Startups, wie das jetzt wäre, wenn man Richtung Deutschland schaut. Also Deutschland, exklusive Bayern, hat auch sehr diverse AI-Startups, das unterschiedlichste Bereiche. Das ist auch in Oberösterreich zu beobachten. Ich habe Firmen, die sich mit Medien beschäftigen, ich habe Firmen, die Recommendation-Systeme machen, die Forecasts machen für Logistik und so weiter und so fort. Das ist extrem divers. Mhm. In Wien wiederum finde ich, man merkt einen sehr starken Einschlag, dass es hier einerseits den Biotech-Cluster St. Marx schon seit geraumer Zeit gibt, ich glaube seit 96 oder ja, wann der angestoßen worden ist, sowie dass ein guter Teil der AI-Absolventen in Wien von der Med-Uni kommen. Das heißt, also von der medizinischen Universität, weil man sich dort sehr stark auf den Bereich Bildanalyse, also Computer Vision, spezialisiert. Deshalb gibt es eine Unzahl an Unternehmen, die jetzt dort tätig sind, wie zum Beispiel eine Contextflow.
Die sagt mir jetzt lustigerweise gar nichts, Contextflow.
Was machen die? Sind wir bei den Hidden Champions. Also sagen wir so, 90% oder vielleicht sogar mehr der Startups, die jetzt KI im Gesundheitsbereich einsetzen, machen das in der Diagnostik und dort wiederum in der bildverarbeiteten Diagnostik. Unternehmen wie Contextflow verwenden jetzt zum Beispiel Röntgenbilder und lassen dort eine KI drüber laufen, um zu sagen, was ist der Befund. Also quasi, ist das ein Bruch, ist das, ja, keine Ahnung, ist das eine Knochenabnutzung und so weiter und so fort. Mhm. Und Der Grund, dass so ein Unternehmen in Wien sitzt, hat natürlich damit zu tun, weil es im Bereich der medizinischen Informatik immer schon eine Grundgesamtheit gegeben hat. Also ich denke jetzt auch an, wenn ich an meine Studienzeit zurückdenke, damals war Intercell das Startup, eigentlich das Wahnsinns-Startup. Und auch selbst nachdem Intercell quasi, ja, sagen wir mal, sich ausgesellt hatte, hat es dann auch noch Firmen gegeben wie die Emergentech zum Beispiel, ja, die jetzt eine Bioinformatik gemacht haben. Und dementsprechend ist es für mich jetzt auch überhaupt wenig verwunderlich zu sehen, dass die Med-Uni Wien in Wien am stärksten auf Bildverarbeitung gesetzt hat, weil man verstanden hat, dass das im Bereich der medizinischen Informatik große Fortschritte bringen kann. Oder anderes Beispiel, um jetzt nicht nur bei der Bildverarbeitung zu bleiben, ist die Allsight. Medikamentenverprobung hat gerade ein Exit gemacht, glaube ich, für 50 Millionen Euro. Also genau, da gibt es eine Grundgesamtheit und ich finde, Wien ist, was das betrifft, auch ein schönes Beispiel dafür, dass ich jetzt nicht 50 Jahre plus Historie in einem Bereich haben muss, wie das zum Beispiel bei Automobil der Fall ist, um etwas international Ansehnliches auf die Beine zu stellen, sondern dass das auch durchaus in wenigen Jahrzehnten funktioniert und vor allem, dass das aufeinander aufbaut.
Ja, also der Life Sciences Schwerpunkt in Wien, der ist schon auch seit einiger Zeit gegeben und der wird auch massiv unterstützt. Da gibt es also von der Stadt Wien auch entsprechende Aktionen, um diesen Life Science Standort auszubauen, wiewohl Österreich auch als Life Science Standort weiter ausgebaut werden soll. Das ist so ein thematischer Schwerpunkt. Ich denke, es sind auch die passenden Rahmenbedingungen in Österreich und in Wien, die diese Startups hier auch genießen. Es geht von Förderungen bis zu Infrastruktur und anderen Rahmenbedingungen. Oder wie schätzen Sie das ein, Herr Wasen?
Ja, 100% d'accord. Und das lässt sich sehr gut illustrieren an folgendem Beispiel. Also unser Verein hatte mit diverseste Einrichtungen Austausch in Österreich. Also der Stadt Wien, der Wirtschaftskammer, man macht halt immer gemeinsam Initiativen. Und das Format, auf das wir uns in Wien geeinigt haben, findet im Rahmen der Digital City statt. Und das hat einen sehr deskriptiven Titel: KI-Vernetzungstreffen. Was passiert in einem KI-Vernetzungstreffen?
Klingt ein bisschen nach Heurigen.
Gut, angesichts des Wetters muss ich sogar sagen, leider nicht. Aber es ist extrem inhaltlich getrieben, weil unser Zugang zu dem Ganzen war immer, wenn wir jetzt KI-Vernetzungstreffen mit dem Backing der Stadt und der Urban Innovation, also der Digitalagentur, haben, dann muss das einen Workshop-Charakter haben und es muss was Greifbares dabei rauskommen, weil zu KI könnte ich mir sonst doch Videos anschauen. Also ich muss dazu nicht meinen Abend opfern. Und das Format, das wir jetzt haben, wir greifen uns immer gewisse Fragestellungen oder Themenblöcke heraus, schauen, dass wir zu Beginn sehr divers Teilnehmer haben, also Sprecher, Speaker, und danach in den Workshop teilgehen. Das hatten wir bereits generell Standort, das hatten wir zum Bereich Mobilität und einmal zum Bereich Health. Und bei Health war das damals für mich sehr augenöffnend. Natürlich haben wir zunächst gedacht, da werden jetzt die üblichen Verdächtigen kommen, wie eine Med-Uni, ein paar Startups, das Krankenhaus, die zugehörige Magistratsabteilung, ja, blablablub, wie man halt so eine Veranstaltung macht. Es hat sich dann aber in der Vorbereitung herausgestellt, dass vor allem im Biotech-Cluster St. Marx, auch wenn die Personen dort zum damaligen Zeitpunkt noch nicht so tief in KI drinnen waren oder gerade erst angefangen haben, dass die, wenn es jetzt um regulatorisches Wissen geht, sei es Special Working Permits, sei es auf den Zugriff auf ELGA-Daten und so weiter und wie dort vorzugehen ist, die haben im Prinzip alle Antworten gekannt, über die KI-Fraktion noch gemutmaßt hat. Deswegen haben wir dann natürlich sofort reingeholt. Und dementsprechend, ja, man hat eigentlich schon gesehen, einen ähnlichen Workshop könnte ich jetzt in andere Regionen außerhalb Österreichs nicht so einfach machen, wenn ich die Art von Personen nicht am Tisch sitzen habe, weil das ist sehr spezielles Wissen.
Ja.
Und die haben auch dementsprechend das Backing von der Stadt. Und
es gibt ja gerade jetzt wieder Bestrebungen, diese Daten auch zur Verfügung zu stellen für die Forschung, natürlich anonymisiert und unter Einhaltung von Datenschutz, aber das wird von den Forschern sehr begrüßt.
Das ist die perfekte Auflage, also Steigvorlage, ja. Weil die Keynote bei diesem Event mit der Stadt Wien hat damals der Professor Stefan Turner gehalten von Complexity Science Hub. Gut, Complexity Science Hub mit Uni Wien, diese Triple und Quadruple Affiliations, also der Professor Turner. Und der hat nämlich über seine Forschungsergebnisse gezeigt, also nageln sie mich nicht fest, aber so in worum es circa gegangen ist, man hat sich die Daten von 1 Million Patienten angesehen in Österreich, natürlich anonymisiert, hat geschaut, wie deren Behandlungsempfehlungen und Krankheitsverläufe sind. Und man hat dort zum Beispiel gesehen, wenn jemand nicht auf sehr einfache Therapie
anspricht.
Es ist eigentlich sogar, wenn jemand nicht willens ist, bei sehr einfacher Therapie mitzumachen, dass wir dann wirklich in so Krankheitsbahnen drinnen sind, wo immer eine Zehnerpotenz, was die Schwere betrifft und die Kosten betrifft. Also quasi jemand, der jetzt leichte Haltungsschäden hat, sei es gerade sitzen oder sei es Schuhe entlang tragen. Leute, die sich dem verwehren, kommen dann irgendwann in ihre 40er mit Gelenksprobleme her, teilweise sogar schon Operation, haben dann in ihre 60er wiederum viel stärkere Ausprägungen, brauchen Krücken oder sogar schon Titangelenke etc. Und der hat das natürlich jetzt mit hunderte von solchen Krankheitspfade drinnen gehabt und das war schon sehr faszinierend zu sehen. Sagen wir so, es liefert eigentlich eine datenbasierte Grundlage für Präventivmedizin, weil das ist ja etwas, was man sonst immer sagen kann, ja, ist gut, aber wie sollte ich den Effekt jemals feststellen können? Das hat man dort extrem gut gesehen. Man hat auch gesehen, der Schaden, der angerichtet werden kann, wenn jetzt auf Seiten der Ärztinnen und Ärzte einfach Medikamente zu locker verschrieben werden, dass man dort jetzt vielleicht das ursprüngliche Problem löst, dass dann aber total neue Probleme entstehen. Mhm. Also zum Beispiel hat zu oft Antibiotika wegen jeden Schnupfen gekriegt, hat entwickelt extrem starke Antibiotikaresistenz, kommt dann mit Bakterien des Weges, wo die stationär behandelt werden müssen etc. Also ja, also lange Ausführung, kurze Aussage. Diese Daten zu verwenden ist definitiv, also ist erstens einmal essentiell. Ich finde, das ist eigentlich sogar als Funktion, der Staat muss das meiner Meinung nach machen, um seiner Funktion nachzukommen. Also quasi das Beste für die Gesundheit seiner Bürgerinnen und Bürger zu tun. Dass das natürlich mit die Anonymisierung und Datenschutz etc. passiert, das versteht sich von selbst. Aber wenn der Staat das nicht verwendet, dann wartet man im Prinzip nur darauf, bis es der private Bereich macht und dann fängt man wieder zum Weinen an und sagt, oh, die großen Firmen haben alle Daten. Das ist der eine Punkt. Den zweiten Blickwinkel, den ich dann vielleicht noch einbringen will, wir haben einmal pro Jahr, jetzt vom Verein aus, ein Event in Tirol, das heißt State of AI, weil so auch im Sinne von, vor 4 Jahren ist ja der Verein dort gegründet worden, als wir ein Panel gehabt haben mit Hermann Hauser und wir dann ein Panel festgestellt haben, ja, es gibt, überall gibt es einen Think Tank, nur in Österreich nicht, let's make one. Und wir hatten dort vor 2 Jahren einen der, ja, Senior Partner von Atomico. Atomico ist in Europa der mit Abstand größte Investmentfonds, der sich auf AI spezialisiert hat. Mhm. Derjenige auf der Bühne war sogar einer der Gründer vom Google Book Project, also seine Lichtgestalt der IT-Szene. Und wir haben auch das Standortthema diskutiert und interessant war von ihm die Aussage, das kann ich mir noch gut erinnern, er hat gesagt, wenn man ein Medizinprojekt anstoßen will zwischen mehrere amerikanische Krankenhäuser, dann dauert es in der Regel mindestens 12 Monate, bis man jetzt datentechnisch eine einheitliche Basis hergestellt hat, das man festlegen kann. Weil jeder zeichnet es anders auf, es gibt auch sehr viele Lücken und so weiter. Er hat gesagt, in China ist das sogar noch länger, das ist so tendenziell 18 Monate. In Europa, rein von der Datenqualität her, ist das maximal ein halbes Jahr. Also das, was man Europa, sagen wir so im Umkehrschluss, das, was man Europa oft vorwirft, dass wir quasi zu pedantisch sind, zu sehr nach Prozess agieren etc., zu regulatorisch getrieben sind, ist in dem Bereich ein Vorteil, weil natürlich alles bereits irgendwo aufgezeichnet ist.
Ja.
Und ja, das ist jetzt also die europäische Sichtweise, aber im kleinen, aber feinen Österreich ist das definitiv etwas, auf das man setzen sollte. Und damit lassen sich dann auch natürlich Forschungszentren hier langfristig halten oder Kooperationen. Oder schauen wir her, Böhringer Ingelheim baut gerade massiv in Wien aus. Das ist mit angedachte Datensettings, wie das jetzt von den Forscherinnen und Forschern vorgeschlagen ist, ist es nicht abwegig zu denken, dass sich auch die AI-Research-Zentren von anderen Pharma-Multis dann in Wien ansetzen, plus dass neue Firmen entstehen werden.
Würde auch Sinn machen, ja. Mhm. AI Austria ist eines Ihrer Babys, das andere ist Enlight. Was genau machen Sie da?
Die Zukunft. Nächste Frage. Nee, Scherz. Also das, was unsere Firma macht, ist eigentlich, sagen wir so, unsere Firma hat bis jetzt den typischen Zyklus durchlaufen, den die meisten KI-Firmen durchlaufen. Als wir gestartet sind, war unser Ansatz, dass wir ein Software-as-a-Service-Produkt im AI-Kontext machen werden und dass wir dieses dann im Bereich Cloud oder als API Kunden zur Verfügung stellen werden. Wie so oft hat sich herausgestellt, naja, um jetzt besser zu verstehen, was vom Kunden genau gebraucht wird, sollte man vielleicht auch näher am Kunden sein, Kundenprojekte machen. Und wir haben dann eine Zeit lang sehr viele Kundenprojekte durchgeführt, die aber letztendlich dazu gedient haben, festzustellen, wo wirklich der Schuh drückt, beziehungsweise wo es bereits genug Angebote gibt, die abgedeckt sind. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde uns heute wirklich an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Forschung ansiedeln. So, und Eins unserer Hauptthemen ist zum Beispiel Reinforcement Learning. Das wird jetzt sicher die aller wenigsten Zuhörerinnen und Zuhörer etwas sagen. Aber mit AlphaGo oder sagen wir so Systeme, die Super Mario spielen können, da wird es wahrscheinlich bei dem einen oder anderen schon eher klingeln. Also im Endeffekt geht es darum, dass ich künstliche Intelligenz verwende oder eigentlich Agentensysteme, die selbstständig lernen und dann vor allem für Optimierungs- und Entscheidungsprobleme eingesetzt werden können, was heutzutage keine optimalen Lösungen gibt. Die finde ich vor allem im Bereich Logistik, die finde ich im Bereich, also Stichwort Warehouse Planning oder Stock Replenishment, die finde ich in der Produktion, wenn es um Produktionsfolgen geht. Die habe ich aber auch, wenn es jetzt um Routenplanung geht oder auch um Power Grid Optimierungen, Stichwort Blackouts. Und das ist, da schließt sich jetzt, oder da lasse ich jetzt eigentlich sehr gut den Bogen spannen zu dem, was ich zu dieser Studie von MMC Ventures, die ich früher erwähnt hatte. Der Umstand, dass wir uns mit Reinforcement Learning überhaupt beschäftigen können, hängt zu einem großen Teil daran, dass es in Österreich mit Hochreiter und seinem AI Lab eine Einrichtung gibt, die dort wirklich auf Weltklasse-Niveau Forschung betreibt, weil woher sollten diese Absolventen sonst herkommen? Also das ist eigentlich ein direkter Outcome davon. Und wir machen auch gemeinsam an NeurIPS, again, Trivia-Wissen, die NeurIPS geschrieben, ist die wichtigste AI-Konferenz. Sämtliche wichtigen Forschungsergebnisse werden dort vorgestellt. Die Konferenz findet einmal pro Jahr im Dezember statt. Und im Zuge dieser Konferenz werden auch immer sogenannte AI-Challenges ausgeschrieben, wo man schaut, ob jetzt mit neuesten AI-Methoden besonders komplexe Probleme lösbar sind. Und dort sind wir die Einzigen, die jetzt zum Beispiel mit dem AI-Lab gemeinsam an solche Challenges teilnehmen. Zum Beispiel, dass ich einen Agenten baue, der sich selbst Minecraft-Spielen beibringt, was natürlich ein unglaublich komplexes Spiel ist. Weil wie lerne ich einen Agenten, dass er nicht quasi bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag Holz fällt, weil es ist immer gut, Holz zu haben, sondern wirklich anfangen, komplexere Sachen zu machen. Also das ist so der technische Teil des Unternehmens. Was wir sonst auch haben, aber was eigentlich nur gut 20% ausmacht, wir sind sehr stark, wenn es darum geht, jetzt für eigentlich größte Unternehmen KI-Strategien zu entwickeln. Also wir haben das jetzt, wenn ich mir den ATX anschaue und den DAX, dann sind wir eigentlich ziemlich gut dabei, weil es dort eigentlich sehr oft darum geht zu sagen, wo kann KI eingesetzt werden, wozu, ist eigentlich die noch wichtigere Frage als wo und mit wem und was brauche ich intern, um das Ganze abzufackeln. Aber das hängt sicher auch damit zusammen, dass ich über 10 Jahre in der Unternehmensberatung tätig war, weil ich wollte nach meinem Studium unbedingt in Asien arbeiten. Das war im IT-Bereich war das ziemlich hoffnungslos, Stichwort Sand in die Sahara. Und ich dann für österreichische Unternehmensberatung den Asien-Standort damals aufgebaut habe. Und deshalb, ja, diese strategischen Fragestellungen kenne ich einfach von damals und das war dann naheliegend, das mit AI zu verknüpfen. Vor allem, es gibt ja keinen Platzhirschen oder Ähnliches in Österreich.
Das heißt, es ist auch noch Platz für mehr, wenn wir schon bei Platz sind.
Ja, definitiv. Also, das was ich in Österreich immer ein bisschen seltsam finde, und das kommt jetzt wieder ein bisschen von so Selbstverständnis im Land zurück, es sehen sich sehr wenige Unternehmen als Tech-Unternehmen, aber wenn man es irgendwann einmal dann geschafft hat, 20 Jahre später, dann ist man auf einmal ein Tech-Unternehmen. Und die TTTech haben das sogar im Namen. Das ist für mich ein super Beispiel. Oder auch die AVL, die in Graz sitzt. In amerikanischer Diktion sind das die klassischen Tech-Companies. Also sprich, die versuchen jetzt nicht, sich selbst komplett zu verkaufen. Also da ist ein früher Exit nicht das Thema, sondern da geht es eigentlich in Richtung IPO. Und man etabliert sich als Player, der jetzt in dem Bereich der Technologien, die für die jeweilige Domäne wichtig sind, also Embedded Systems im Fall von der TTTech, also und Bussysteme bzw. Motoren und alles, was damit zusammenhängt im Fall von der AVL, sich dort international nachhaltig zu platzieren. Und im KI-Bereich ist zu beobachten, vor allem jetzt, wenn ich an unsere Landscape-Arbeit denke, die Firmen haben eine extrem starke Identifikation mit diesen Domänen, wo ihre Kunden sitzen. Also sprich, selbst wenn man jetzt beispielsweise die besten Algorithmen hat, um aus Vibrationen auszulesen, auf welchem Untergrund befindet man sich oder welche Routen wurden gefahren oder wie war das Fahrzeug beladen. Selbst dann sehen sich die Firmen jetzt stärker zum Beispiel im Agrarbereich angesiedelt und überhaupt nicht als Technologieanbieter, der so etwas zum Beispiel einem Volvo verkaufen kann oder einem Minenbetreiber in Australien und so weiter und so fort. Die Firmen denken sehr oft, ja, ich bin jetzt im Agrarbereich tätig, also bin ich ein Agrar-Startup. Dasselbe gilt auch für Manufacturing, dort finde ich es eigentlich gleich extrem. Wir haben eine riesengroße Anzahl von Unternehmen, die jetzt im Bereich Produktion, Industrie, Manufacturing unterwegs sind. Aber viel davon ist, finde ich jetzt, selbst verschuldet ist der falsche Ausdruck. Aber die Firmen ordnen sich so ein, obwohl das eigentlich gar nicht notwendig wäre. Weil ich könnte ja, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Sensorik habe, um festzustellen, ja, wie produziert Maschine XY oder wann gibt es den nächsten Ausfall bei, keine Ahnung was, bei der Lackiererei etc. Das kann ich ja eins zu eins oder mit geringen Adaptierungen auch jetzt im Warehouse-Logistikbereich einsetzen.
Ja,
wo befindet sich gerade wer fürs Energiemanagement von Facilities und so weiter und so fort. Und dieser, wenn ich jetzt einen Schritt zurückgehe, ich frage mich immer, wer von diesen 200 plus Startups, die dort gelistet sind, out of 300 Firmen insgesamt, wer von denen wird in 10, 15 Jahren jetzt wirklich die nächste DTTech oder AVL sein? Ich stelle mir das total schwer vor, wenn man sich so früh auf eine Domäne spezialisiert, weil man ja dann auch nicht mehr als Technologieplayer wahrgenommen wird. Und das, finde ich, ist ein großer Unterschied zu Deutschland und Israel zum Beispiel. Weil dort die Firmen, die jetzt wirklich quasi forschungsgetriebene KI-Anwendungen machen, sich zunächst einmal als Tech-Player verstehen, der halt ein, zwei Domänen bedient, sei es Agrar, sei es Industrie, der aber nicht da durch seinen Außenauftritt schon einmal ausschließt, dass er auch Medizin macht oder Facility Management.
Ja. Da sind wir wieder beim Anfang unserer Diskussion, bei der einerseits Definition und auf der anderen Seite bei unserem Selbstverständnis. Ich habe die Botschaft mitgenommen, wir werden daran arbeiten. Und wir werden uns das in 10 Jahren nochmal anschauen, was aus den einzelnen Firmen, die auf ihrer AI-Landscape zu sehen sind, geworden ist. Die Landscape sieht man natürlich bei uns auf der Homepage per Link, wie auch die Kontaktdaten von Clemens Wasner, bei dem ich mich für heute ganz, ganz herzlich bedanke für die interessante Diskussion, für die Einblicke. Und wie gesagt, wir sehen uns in 10 Jahren wieder, aber hoffentlich nicht erst dann.
Na, auf jeden Fall. Na, vielen Dank für die Einladung und ja, schönen Tag und schönen Sommer noch.
Danke ebenfalls und danke fürs Zuhören.